SWR 2 Tandem.
Heute vor 75 Jahren begann der Zweite Weltkrieg. Von diesem 1. September 1939 an setzten die Nazis ihre wahnsinnigen Vernichtungspläne mit einer bis dahin ungekannten verbrecherischen Konsequenz in die Tat um. Außer den Juden sollten auch die europäischen Sinti und Roma ausgerottet werden. Dass ein Dreivierteljahrhundert später keineswegs alles gut ist, erfuhr Monika Kursawe, als sie sich mit Marco und seiner Großtante Froscha traf und so die Geschichte und die Lebensumstände einer Karlsruher Sinti-Familie kennenlernte. Froscha war im Mai 1940 nach Polen deportiert worden.
Viele Leute fragen, hey, woher stammst du? Du bist doch auch kein Deutscher. Dann sage ich, ja, ich bin Deutscher, ich bin deutscher Sinto. Ja, was ist denn das? Dann sage ich halt immer vorsichtig, ja, du kennst das wahrscheinlich unter dem Wort Zigeuner. Ach so, aha, die Zigeuner.
Immer noch sind es die üblichen Klischees, die in den Köpfen vieler Menschen auftauchen, wenn das Wort Zigeuner fällt. Lagerfeuer, Wohnwagen, fliegende Händler. Im Duden steht als Definition jemand, der ein unstetes Leben führt, meist abwertend.
Ich denke nicht, dass die Menschen zu dumm sind, das ist auf keinen Fall, sondern es ist einfach kein Interesse da. Man übernimmt halt irgendein Klischee, was man irgendwann mal eingetrichtert bekommen hat, von Medien, von den Eltern, von Freunden, und das übernimmt man einfach. Man macht sich da gar keine Mühe, sich irgendwie was anderes mal anzuhören oder sich dafür irgendwie zu interessieren.
Zum ersten Mal treffe ich Marco Guttenberger an seinem Arbeitsplatz, in einem Musikgeschäft. Eine Woche zuvor ist mir in der Bibliothek zufällig ein Buch über die Karlsruher Sinti in die Hände gefallen. Weil mich das Thema berührt hat, habe ich versucht herauszufinden, ob die Augenzeugen aus dem Buch noch leben oder ob es Nachfahren von ihnen gibt, und bin auf Marco gestoßen. Marco ist gleich bereit, sich mit mir zu treffen. Leute, die sich für die Sinti interessieren, gäbe es sowieso viel zu wenige, schreibt er mir. Bei einem Kaffee in der Arbeitspause unterhalten wir uns zum ersten Mal. Und mir wird bewusst, dass auch ich nicht besonders viel über die Geschichte der deutschen Sinti weiß, geschweige denn darüber, wie sie heute leben. Weil Marco irgendwann zurück an die Arbeit muss, verabreden wir uns für ein nächstes Gespräch. Marco schlägt vor, dass ich zu ihm nach Hause kommen soll. Dann kann auch seine Großtante dabei sein. Sie ist eine der Augenzeuginnen aus dem Buch. Froscha ist ihr Spitzname, von dem niemand weiß, woher er eigentlich kommt. Sie gehört zu den ganz wenigen Familienmitgliedern von Marco, die den Holocaust überlebt haben, und ist in seinem Leben eine ganz wichtige Person. Ich besuche Marco in der kleinen Reihenhaussiedlung am Karlsruher Stadtrand, in der er zusammen mit seiner Familie lebt. Die Sonne scheint und es ist angenehm warm, als ich über die lange gekieste Zufahrt gehe. Im Hintergrund rauscht die nahe Autobahn. Die Reihenhäuschen aus grauen Ziegelsteinen sind schmal und klein. Sie wirken, als wollten sie sich unter den hohen Bäumen verstecken. Im Krieg waren es Lagerhallen für Flugabwehrkanonen. Nach dem Krieg sind sie zu Notunterkünften umgebaut worden. Seitdem haben ihre Besitzer sie immer mal wieder ein klein wenig renoviert und ausgebaut. Immer noch hat die Siedlung ein bisschen den Charme einer Kaserne, aber die Bewohner haben ihr Bestes gegeben, um es sich schön zu machen. Die Häuschen sind allesamt gut und liebevoll gepflegt. Vor jedem gibt es einen kleinen, üppig bewachsenen Garten.
Hallo. Ich hab's sofort gefunden.
Marco wartet schon auf mich, zusammen mit seinem Hund. Und dann kommt auch die Tante Froscha und bittet uns ins Haus.
Ich habe viele Blumen hier.
Ja, ich sehe es.
Vielen Dank.
Froscha ist eine kleine Frau. Sie reicht ihrem Neffen Marco gerade mal bis zur Schulter. Sie trägt ein schwarzes Kleid und eine Brille mit schwarz-weißem Zebramuster. Obwohl ihre schulterlangen Locken längst grau sind, wirkt sie jünger, als ich erwartet habe. Durch einen winzigen Flur gelangen wir direkt ins kleine Wohnzimmer. In der Mitte steht ein niedriger, schwerer Marmortisch. Drumherum ein beiges Sofa und zwei Sessel mit Blumenmuster. Rechts vom Tisch eine große Wohnzimmerschrankwand aus dunklem, massivem Holz, in der Dutzende kleine Hummelfiguren aufgestellt sind. An der Wand gegenüber steht ein mit Häkeldeckchen bedecktes Klavier. Daneben ein etwa hüfthoher brauner Kachelofen. Der Tisch ist schon gedeckt mit 3 Kaffeetassen und einem Tablett mit Nusszopf und Schokoladenkuchen.
1945 sind wir von Polen zurückgekommen. Und dann waren wir aber erst noch woanders, in Rippur. Und 50 sind wir dann hierher gezogen, wo das gebaut war. Da war noch keine Straße, noch nichts. Viel erlebt in der Zeit.
Bevor ich mich auf das Sofa und am Fenster setze, sehe ich mir noch die dutzenden Familienbilder genauer an, die rund um die Sofaecke an den Wänden hängen. Markus' Geschwister, Cousins und Cousinen sind dort zu sehen, als sie noch klein waren. Aber auch ganz alte Aufnahmen in Sepiatönen. Als Froscher bemerkt, dass ich mich für die Fotos interessiere, nimmt sie ein paar Bilder ab und legt sie zwischen das Kaffeegeschirr auf den Wohnzimmertisch. Nachdem wir uns gesetzt haben, tippt sie mit dem Finger auf das Schwarz-Weiß-Foto eines jungen Mannes in Uniform. Der uniformierte Mann ist ihr Vater, Markus' Urgroßvater. Er war bei der Post in Karlsruhe angestellt. Dieser einfache Postangestellte hat die Geschicke der Familie in ganz entscheidender Weise geprägt. Zum einen verdankt die jetzige Familie ihm und seinen beruflichen Fähigkeiten ihr Leben, zum anderen war es sein Chef, der damals für die Deportation der Karlsruher Sinti verantwortlich war.
Regelin hieß er und der hat halt über Karlsruhe die Hand gehabt. Ja? Und dann hat er zu meinem Vater gesagt, hör mal, ich will dir was sagen. Du, weil du bei der Post schaffst, und die brauchen dich, du darfst hier bleiben. Aber die anderen, die kommen alle weg nach Polen. Und dann hat mein Vater gesagt, ja warum? Da sind doch auch meine Verwandte dabei. Dann hat er gesagt, du sagst nichts, dann darfst du mit deiner Familie hier bleiben. Marco, schenk schon mal. Dann ist mein Vater vom Geschäft heimgekommen und gegenüber von uns, wir haben hier in Karlsruhe gewohnt und gegenüber von der Straße, da hat sein weitläufiger Verwandter gewohnt. Und dann hat er gesagt, komm, ich muss da was sagen. Ihr kommt alle fort. Hat er gesagt, wohin? Dann hat er gesagt, alle fort. Evakuiert. Und damals wusste ja schon viele Leute von Auschwitz und so. Ne? Und dann haben die schon Angst gehabt, aber sie sind alle dorthin gegangen zu ihm und haben gesagt, warum kommen wir fort? Und er nicht. Ja, er arbeitet bei der Post und ihr arbeitet nicht. Doch, wir sind doch Musiker und der arbeitet dort und dort. Ja, er kommt fort. Nächster Tag oder 2 Tage später ist mein Vater wieder einbestellt worden zum Regalin. Und dann hat er gesagt, so, ich habe zu dir gesagt, du sollst nichts sagen, jetzt kommst du auch fort. Und dann sind wir fortgekommen.
Ob in einer solchen Situation irgendjemand seine Familie nicht gewarnt hätte, geht es mir durch den Kopf.
Also ich bin mit 6 Jahren bin ich hier weggekommen von Karlsruhe. Ich war gerade kurz in der Schule und dann sind wir am 16. Mai sind wir evakuiert worden. Erst einmal nach Hohenasperg und von dort aus sind wir dann nach Polen. Und dann Station für Station in Ghettos. Ne? Und manche sind dann von dort gleich nach Auschwitz gekommen. Aber wir nicht. Meine Eltern haben Arbeitermesser im Stein, also so eine Steingrube, haben die Steine geklopft. Und dann hat aber der Offizier, also der Hickstädter von dem Verband, sage ich mal, der hat, mein Vater hat gesagt, du hast doch gesagt, du warst, bevor hierher gekommen bist, warst an der Post angestellt in Karlsruhe. Mein Vater war Telegrafer, Baumeister. Ne? Und dann hat er gesagt, wir brauchen jemanden in Buskow. Und dann sind wir dort hingekommen.
Was wäre passiert, wenn ihr dort nicht hingekommen wärt, wenn er das nicht gemacht hätte?
Ja, das hätte er nicht abschlagen können.
Wieso?
Und dann wären wir gleich für den Kotzerprozess gemacht.
Du warst direkt nach Auschwitz oder was dann?
Vielleicht nach Auschwitz oder ich weiß es ja nicht. Das kann schon vorher nicht wissen. Manche Leute, die sich geweigert haben, in die Steingrube zu gehen, weil das war dann schon kalt. Und manche haben kleine Kinder gehabt, die Frauen. Dein Onkel, der war auch dort. Der hat auch Steine geklopft. Dann, wenn sich manche geweigert haben. Also die Aufseher haben nicht lang gemacht. Die haben sie erschossen und dann hin noch die, die dort gearbeitet haben. Die haben sie abtransportieren müssen.
Marco und Froscher scheinen mich völlig vergessen zu haben. Froscher sieht nachdenklich auf den Boden.
Ich habe zum Beispiel zum Fenster runtergeguckt und habe gesehen, dass ein SS-Mann, der hat Hans Kaiser und vor dem hin alle Angst gehabt. Also die ganze Pole und alle Menschen, die dort gelebt haben, haben Angst gehabt von dem. Der war manchmal betrunken und dann hat er einfach jemand auf der Straße gesehen, hat ihn erschossen. Ja? Und man hat ja immer so einen dunklen Vorhang am Fenster gehabt. Wir durften ja die Vorhänge nicht aufmachen in Buskau. Ne? Aber ich habe immer da spioniert, wenn ich Lärm gehört habe. Oder die Soldaten sind marschiert und so. Und dann habe ich sie gesungen. Und dann habe ich halt gucken wollen. Und meine Großtante, die wollte mich immer da wegziehen. Aber ich habe dann trotzdem immer spioniert. Und dann habe ich gehört, dass jemand furchtbar schreit. Und da war dann ein Haus und da war eine Frau mit so einem Tuch. Und die hat so geschrien. Und dann hat er die so geschlagen mit dem Revolver. Und er hat einen Hund gehabt, einen Schäferhund, so ein großer. Und dann ist der Hund auf die Frau losgegangen. Und dann hat er das Tuch von ihrer weggezogen. Dann habe ich gesehen, die Frau hat ein Kind auf dem Arm gehabt, also ein kleines Kind. Und dann hat er das Kind genommen. Also in dem Haus war der Keller von außen. Und da hat man die Tür aufmachen können. Und der hat das Kind auf die Tür geschmissen. Und die Frau ist dorthin gerannt. Und dann hat er der Hund auf sie gehetzt und der Hund ist nicht mehr hingegangen. Hat er den Hund erschossen. Sein eigener Hund, wo er schon lange gehabt hat. Hat er seinen Hund erschossen und dann hat er die Frau erschossen. Und das habe ich gesehen. Dann war die Tür von dem Keller da, die war hellblau. Das geht mir nicht aus dem Kopf. Das ist wie immer ein Bild von mir. Und dann ist das rot gewesen. War es nicht mehr blau.
Kaffee.
Betreten sehe ich Marco dabei zu, wie er mir Kaffee nachschenkt. Er wirkt irgendwie routiniert. Ich erinnere mich, dass er mir bei unserem ersten Treffen erzählt hat, dass er oft mit seiner Tante über ihre Erlebnisse während der Deportation spricht. Ich dagegen bin für einen Moment überfordert. Ich habe zwar das Bedürfnis, irgendetwas zu sagen, doch mir fehlen schlicht die Worte.
Ja, und dann sind wir von dort weggekommen, in verschiedene Ghettos waren wir dann. Wir haben Glück gehabt, dass wir nicht nach Auschwitz gekommen sind. Die anderen sind dann nach Auschwitz gekommen. Und so war das auch mit meinem Vater seiner Familie, meiner Mutter ihrer Familie. Und mein Vater hat zwei Brüder gehabt und ihre Geschwister mit ihren Kindern sind nach Auschwitz gekommen. Sind alle umgekommen. Und wir sind nach Polen gekommen. Und das war nicht gerecht. 1943 sind meine Großeltern vor lauter Kummer, sind die gestorben. Eine Woche auseinander sind sie gestorben. Also die haben auch Post gekriegt von ihrer Zähne. Ne? Nur von Auschwitz, die haben wenig schreiben dürfen. Und wenn sie geschrieben haben, dann haben sie immer gesagt, uns geht's wunderbar, uns geht's gut und so. Ne? Nicht die Situation durfte sie ja nicht erklären und was. Und dann plötzlich hat niemand mehr Post gebracht. Hat's aufgehört. Weil sie dann schon im Ofen waren.
Ja.
Schweigen. Immer noch wortlos schenke ich mir Wasser nach, als in die Stille hinein das schnurlose Telefon klingelt, das vor Frosche auf dem Tisch liegt.
Wer ist denn? Nee, gut, Sonja.
Ehrlich gesagt bin ich in diesem Moment wirklich dankbar für diesen plötzlichen Einbruch der Normalität. Froscher verschwindet mit dem Telefon in der Küche. Ich frage Marco, wie es ihm geht, wenn er solche Geschichten hört.
Das nimmst du halt schon mit in den Alltag. Und ich meine, klar, meine Großeltern, die haben das miterlebt, haben es überlebt. Für mich sind halt immer wieder die Geschichten meiner Großtante die spannendsten und, ja, wie soll ich sagen, auch schlimmsten Geschichten. Weil sie halt wirklich Geschichten erzählt, die man eigentlich nur von Filmen kennt. Schindlers Liste zum Beispiel, sie erzählt mir halt Sachen, die halt wirklich auch so genau passiert sind, wie man in diesem Film sieht. Wenn man dann auch sich so einen Film nochmal anschaut und guckt dann zu seiner Tante rüber und sagt, guck mal, das hat sie genau so erlebt. Sie hat es genau so mitgemacht. Das sind für mich halt schon dann so schlimme Situationen. Und dadurch bist du natürlich schon geprägt. Und da bist du natürlich auch immer vorsichtig.
Meist wirkt Marco auf mich sehr selbstbewusst, offen und dabei entspannt. Fragen nach seiner Herkunft beantwortet er ohne zu zögern, klar und dabei verbindlich. Als ich ihn aber frage, wie seine Kindheit war, werden seine Gesichtszüge ein klein wenig härter, die Lippen ein bisschen schmaler.
Es fängt eigentlich schon wirklich so im Alter von 6, 7 Jahren an. Also wirklich so 1., 2. Klasse in dem Bereich, da ging es dann schon los. Man hat einfach bemerkt, dass man nicht wirklich dazugehört. Klar, das erste Merkmal ist, ich bin relativ dunkel, schwarze Haare. Da stichst du natürlich bei jetzt vielen blonden Kindern natürlich schon irgendwo raus. Und da, wo ich wohne, da wusste man, okay, da hinten, da wohnen die Zigeuner. Das war immer so ein Stichwort. Haben halt wirklich einige Sinti-Familien gewohnt. Und dann wird man halt einfach schon mal von vorne weg in so eine Schublade reingedrängt. Als kleines Kind weißt du natürlich nicht wirklich, wie du damit umgehen kannst, sollst, musst. Ich bin aber froh, dass ich natürlich von zu Hause das auch gelernt habe, damit umzugehen. Ich wurde natürlich schon darauf vorbereitet, dass da was kommen kann und kommen wird. Und bin dann natürlich dementsprechend auch damit umgegangen.
Marco schiebt das Kinn nach vorne und zuckt mit den Schultern. Die kleinen alltäglichen Hänseleien in der Schule eben. Aber nach der Schule war damit leider nicht Schluss.
Ich habe mit 17 ein Praktikum erstmal angefangen als Mediengestalter für Bildton. Und im Praktikum hat sich natürlich dann auch die Chance entwickelt, eben auf eine Ausbildung. In diesem Betrieb gab es vorher noch keine Auszubildende. Alle Mitarbeiter, alle Kunden, sage ich jetzt einfach mal, mit denen ich zu tun hatte, die waren alle zufrieden mit mir. Und es hat sich ein gutes Verhältnis aufgebaut. Und es war eigentlich unter der Hand schon klar, dass ich eben Auszubildender werde nach diesen 8 Monaten. In letzter Sekunde hat sich das aber komplett anders entwickelt, weil eben dann die Geschäftsleitung hat sich dann halt einfach dafür entschlossen, dass eine Mitbewerberin, die vorher kein Praktikum gemacht hatte, dass sie die Ausbildung bekommt und machen darf. Ich habe dann irgendwie über Umwege erfahren, dass der angebliche Grund wäre, dass ich noch nicht mal richtig Deutsch kann und noch nicht mal richtig einen Satz schreiben kann, also dass meine Rechtschreibung schlecht ist. Also ich glaube, ich kann ganz gut Deutsch sprechen, konnte es auch damals ganz gut. Und das war für mich ein ganz, ganz, ganz tiefer Schlag. Also das war wirklich hart für mich, weil ich natürlich dann auch in diesem Alter die Diskriminierung ganz anders erfahren habe und anders verstanden habe. Und da ging es ja wirklich um sehr viel. Es ging ja um eine Ausbildung. Das war wirklich ganz schlimm für mich.
Ich sage, dass junge Spanier oder Türken in Deutschland bestimmt schon die gleichen Erfahrungen gemacht haben wie ihr. Aber da ist Marco überhaupt nicht meiner Meinung.
Ich habe wirklich schon mir den Spaß erlaubt und einfach mal nicht zu sagen, dass ich ein Sinto bin. Und vielleicht dann etwas später im Gespräch das aufzulösen. Und dann sind die Reaktionen meistens noch stärker. Also der Aha-Effekt dann sowieso immer. Vor allem, wenn sie mich jetzt über ein ganz anderes Thema kennenlernen. Und dann plötzlich, keine Ahnung, 2, 3 Monate später vielleicht erst erfahren, dass ich ein Sinto bin. Weil sie kennen mich dann und wissen, wie ich arbeite, wie ich so denke, was ich so mache. Und können dann das gar nicht mit ihren Klischees vereinbaren, die sie schon im Hinterkopf hatten, bevor sie es wussten. Und dann ist die Konfrontation eigentlich noch viel, viel stärker für diese Menschen.
Lustig ist das Zigeunerleben.
Froscher setzt sich wieder zu uns. Über ihre Rückkehr nach Deutschland erzählt sie nicht viel. Als der Krieg zu Ende war, ging die Familie zurück nach Karlsruhe, wo sie nicht gerade herzlich begrüßt wurde.
Aber ich sage mal so, die haben uns in Ruhe gelassen. Weil der Amerikaner da war und die haben Angst gehabt vom Amerikaner. Und wegen dem haben die uns so akzeptiert, sage ich mal. Haben wir dann keine Schwierigkeiten so viel gehabt.
Über meine Frage, ob sie im Alltag wegen ihrer Herkunft diskriminiert wird, denkt Froscher kurz nach und schüttelt dann langsam den Kopf.
Bei mir sagen sie ja, mir sieht man es nicht an, dass ich Sinti bin. Also mit den Leuten, wo ich jetzt so zusammenkomme, habe ich kein Problem. Die wissen zwar, wo wir herkommen, was wir sind, aber so ein Problem haben wir jetzt nicht direkt. Also vielleicht, es gibt schon ein paar, so, wo ich das nicht so ausspreche. Ja? Also so hinterrum, direkt nicht ins Gesicht. So.
Froscher kräuselt die Lippen. Ich frage sie, ob sie nicht irgendwann einmal Lust gehabt hätte, auszuwandern, Deutschland endgültig zu verlassen. Nach allem, was sie hier erlebt hat.
Nee. Ich wollte mein Leid nicht verlassen. Vielleicht das Land, ja, das hätte mir vielleicht gar nicht so viel ausgemacht. Aber meine Familie zurücklassen, das wollte ich nicht. Ich bleibe lieber hier in den alten Häusern und bin bei meiner Leid.
Und das ist wortwörtlich zu nehmen. Tür an Tür, Wand an Wand, lebt hier die gesamte Familie mit 4 Generationen beisammen.
Das stimmt allerdings. Dieses Klischee darf ich jetzt bestätigen. Wir wohnen wirklich alle nebeneinander. Also da wohnt meine Oma, meine Großtante, meine Eltern. Wir wohnen wirklich alle nebeneinander. Also bei uns ist es wirklich wichtig, dass man nicht vielleicht jetzt unbedingt täglichen Kontakt, aber auf jeden Fall sehr häufigen Kontakt zu seinen Familienmitgliedern hat. Und das finde ich auch gut so.
Mein Vater wollte damals, in den 60er Jahren, den ganzen Block kaufen. Also weil er dann gesagt hat, für 5 Kinder, wenn sie heiraten, dann hat jeder eine Wohnung. Und unter machen wir Kegelbahn, hat er immer gesagt, durch den Keller.
Froscher lacht ihren Neffen Marco verschmitzt an.
Aber deine Mutter hat nicht gewollt. Jetzt gehört es Volkswohnung.
Ich versuch's, dass wir diesen Block bekommen.
Du möchtest den kaufen jetzt?
Ja, würde ich gerne.
Ja.
Ich versuch's. Ich glaube zwar nicht, dass es funktioniert, aber ich werde es versuchen.
Das kommt weg, ja. Das kommt weg. Also die verkaufen nichts, das kommt weg. Weil die sagen, das ist ein Filetstück, der ganze Platz hier. So viel Miete kriegen die dann nicht. Wenn die hier einen Block aufbauen oder so für Gewerbe, Fabrik oder so irgendwas, dann verdienen die mehr. Also das kommt bestimmt bald weg. Ich hoffe, dass noch ein paar Jahre hier bleibt, aber... Und wie es mit uns geht, wissen wir halt nicht.
Kurz wird es ruhig im Wohnzimmer. Es ist inzwischen spät geworden. Und nicht nur Froscher ist anzusehen, dass das Gespräch sie erschöpft hat. Marco ergreift schließlich die Initiative und steht auf. Er muss noch mal weg. Ich schließe mich an. Froscher begleitet uns noch bis vor die schwere dunkelbraune Haustür. Marco und ich schlendern über den Kies zu unseren Autos. Bevor wir uns verabschieden, geht mir aber doch noch eine Frage durch den Kopf. Kann Marco verstehen, dass seine Verwandten damals hierher zurückgekommen sind? Würde er das genauso machen?
Absolut. Es ist unsere Heimat. Wir sind schon immer hier in Karlsruhe gewesen und es ist unsere Heimat. Wir sind seit 600 Jahren in Deutschland. Wir sind deutsche Sinti. Wir sind hier zu Hause. Warum sollen wir dann woanders hingehen? Also es stand für mich nie außer Frage, dass wir hierher gehören. Das ist so.
Ich bin ein deutscher Sinto, Marco und seine Tante Froscher von Monika Kursawe. Eine Sendung aus dem Jahr 2012. Marco ist übrigens inzwischen leitender Referent für Kultur und Medien im Landesverband Baden-Württemberg des Verbandes Deutscher Sinti und Roma.